Europa in der Krise. Brauchen wir eine neue Streitkultur? Ernst Romanay begrüßt Sie und vier Gesprächspartner, um diese Frage zu beantworten. Eine Unternehmerin und eine Parlamentarierin, einen Politikprofessor und einen Schriftsteller. Frauke Petri ist Chemikerin, ihr noch junges Unternehmen stellt Kunststoffe her. Für deren Entwicklung hat sie bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten. Daneben ist sie Mutter von vier Kindern und mit einem Pfarrer in Leipzig verheiratet und seit kurzem eine der Sprecher der eben gegründeten Partei Alternative für Deutschland. Ist Frau Petri ein Ostdeutscher sensibler für Europa als ein Westdeutscher?
Ich glaube, wenn man die Wende 1989 miterlebt hat, dann ist man auf besondere Weise für Politik sensibilisiert. Ich möchte das aber nicht generalisieren. Ich glaube, Deutsche aus den alten Bundesländern können dafür genauso sensibel sein, aber für meinen Fall, ich bin sehr sensibel.
Naja, Sie werden die Reisefreiheit ebenso zu schätzen wissen, wie Sie wissen auch, dass wirtschaftlicher Umbruch sehr hart werden kann. Und beides sind Erfahrungen in Europa.
Ja, ich glaube, dass wenn man einen Umbruch miterlebt hat, im eigenen Leben, am eigenen Leib gewissermaßen, dann ist man dafür besonders sensibilisiert und dann ist man vielleicht in diesem Fall auch besonders für Demokratie sensibilisiert.
Josef Janning, Professor und Politikwissenschaftler, war mit seinem Spezialgebiet Europapolitik bei der Bertelsmann Stiftung wie auch an der Universität München beschäftigt. Derzeit ist er Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Was hat Sie denn zu Ihrem Forschungsthema gebracht?
Nun, Herr Romanay, ich glaube, dass es heute in der Welt sehr viele Probleme gibt, sehr viele Herausforderungen gibt, die die einzelnen Staaten nicht allein lösen können. Insbesondere die Europäer nicht auf dem Niveau, auf dem sie leben. Ihnen bleibt in vielen Dingen nur zusammenzuarbeiten, gemeinsam zu handeln und gemeinsame Institutionen zu bauen, um das zu bewahren, was sie haben.
Gisela Stuart wurde in Niederbayern geboren und studierte in England Ökonomie und Rechtswissenschaften. Seit 1997 ist sie Abgeordnete der Labour Party. Derzeit sitzt sie im Verteidigungsausschuss. Sie war Gesundheitsministerin unter Tony Blair und auch Vertreterin des Unterhauses im Europäischen Verfassungskonvent. Haben auch Sie dort wie andere Mitglieder dieses Konvents positive Erfahrungen gemacht?
Ich habe aber in den letzten Wochen dann meine Meinung geändert. Und aus dem Grund, dass ich zu der Überzeugung kam, dass die Länder der Europäischen Union das Bedürfnis, sich wirklich demokratisch zu entwickeln, zwar immer als ihren Grund dieser Verhandlungen ausgaben, aber wenn es dann wirklich dazu kam, was man als institutionelle Architektur macht, dass man das trotzdem nicht gemacht hat. Und für mich ist das ganz große Problem, dass bis etwa 1973, als Großbritannien dann der EWG damals beitrat, jedes Land in Europa die Wahl hatte, wie man sich mit seinen Nachbarn verhält, ob das wirtschaftlich ist oder ob man tiefere politische Integration will. Wir haben jetzt diese Möglichkeit nicht mehr. Jeder spricht von politischer Integration, aber man hat Demokratie vergessen.
Aber was habe ich Sie damals da richtig verstanden, dass Sie dem Europäischen Rat den Vorwurf machen, den Verfassungskonvent in seinem Ergebnis zerstört zu haben?
Ja, man sprach davon, dass man die Institutionen demokratisch unterstützen will. Aber was man dann am Ende gemacht hat, war keine Verstärkung der Demokratie. Mhm. Denn wenn man in einem Nationalstaat zur Wahl geht, dann entscheidet man doch, wer die Regierung ist und welche politische Richtung diese Regierung haben will. Und diese Möglichkeit hat man als Europäer nicht mehr. Man kann nicht entscheiden, wie das allgemein, dass die politische Richtung dieser Ansammlung von Ländern, die sich Union nennt, wie man die beeinflussen könnte. Und das wissen Sie, müssen Sie bloß die Spanier oder die Griechen fragen, die haben gewählt, aber trotzdem hat sich die Politik nicht geändert. Und das ist ein ganz großes, langmäßiges Problem für uns.
Würden Sie meinen, dass wir mit der nächsten Europawahl dann auch die Europäische Kommission in Person mitbestimmen können sollten, dass die europäischen Parteien gleich die Kandidaten für den Präsidenten beispielsweise der Europäischen Kommission benennen?
Als geborene Deutsche habe ich kein Problem mit dem Konzept eines föderalen Staates. Ein Problem, das die Briten haben, die hassen sogar diesen Ausdruck. Aber wenn wir wirklich demokratisch möchten, dann bräuchten wir europäische Parteien, dann müssten wir die Kommission direkt wählen, den Präsidenten direkt wählen und aber auch abwählen können. Und ich glaube, da haben wir zu viele Jahrhunderte von Geschichte, dass wir dieses europäische Vereinigten Staaten Europas bilden könnten, wie das damals die Amerikaner vor 200-300 Jahren machten.
Robert Menasse ist ein österreichischer Schriftsteller in Wien. Er hat Germanistik, Philosophie sowie Politikwissenschaften studiert und sich kürzlich nach Brüssel aufgemacht. Daraus ist das Buch »Der europäische Landbote« entstanden. Warum haben Sie sich auf den Weg gemacht? Wussten Sie schon das Ergebnis?
Nein, es hat mich interessiert, was mich grundsätzlich interessiert, nämlich wie funktioniert meine Lebenszeit, wie kommen die Verhältnisse zustande, in denen ich lebe. Ja? Ich bin nach Brüssel gegangen, weil ich das System verstehen wollte. Ich wollte sozusagen in den Maschinenraum eindringen, in dem meine Realität produziert wird. Und ich war entrüstet eigentlich, als ich gemerkt habe, wie viel ich vorher, obwohl ich mich immer als neugierigen Zeitgenossen selbst verstanden habe und regelmäßig die Zeitungen lese, mich zu informieren versuche, die Medien konsumiere, wie viel ich nicht gewusst und wie viel ich nicht verstanden habe und wie viel ich erst gelernt habe, als ich das mir aus der Nähe angeschaut habe.
Aus der Krise der Finanzmärkte wurde eine Krise der Banken, dann eine der öffentlichen Haushalte, begleitet von einer Rezession. Die Frage an Sie zum Beispiel, Herr Janning, ist ja, leben wir nun wirklich in einer von vielen Krisen, die vorübergehen werden, oder ist es die schwere europäische Krise?
Dies ist zweifellos eine ziemlich tiefgreifende, schwerwiegende europäische Krise, einfach deswegen, weil diese Finanz- und Bankenkrise der Politik mindestens 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre Zeit geraubt hat durch die rasche Zuspitzung, die sie produziert hat, um sich an die eigentlichen Realitäten anzupassen. Und wir sind jetzt in einer Situation, in der die Öffentlichkeiten weitgehend verwirrt sind darüber, was eigentlich Folge ist und was Ursache dieser Krise ist, und in der wir uns an Begriffen abarbeiten, wie etwa Austerität, die von einem Fachbegriff der Finanzpolitik längst zu einem kulturellen Kampfbegriff geworden sind.
Aber wenn ich jetzt mal einwerfe, Robert Menasse ging nach Brüssel, kam zurück und war eigentlich beeindruckt. Gisela Stuart hat eben gesagt, sie war im Verfassungskonvent und war von der Diskussion dort positiv beeindruckt, wie andere Leute auch. Eigentlich ist doch der europäische Diskurs, Herr Menasse, nicht derjenige, den wir kritisieren wollen. Und trotzdem kritisieren wir laufend Europa.
Meiner Meinung nach haben wir keine Finanzkrise zum Beispiel. Wir haben kein Problem mit der europäischen Idee, wenn wir uns damit beschäftigen, sondern wir haben ein Problem mit einem Grundwiderspruch, den wir noch nicht gelöst haben. Und die Finanzkrise oder der Verfassungskonvent, so wie er ausgegangen ist, sind alles nur Symptome dieses Grundwiderspruchs. Und der Grundwiderspruch lautet meiner Meinung nach ganz einfach: Wir haben vor über 60 Jahren eine nachnationale Entwicklung begonnen. Ja, wir haben den Beschluss gefasst, aus guten historischen Gründen, den Nationalismus, der den Kontinent in Schutt und Asche gelegt hat, zu überwinden, die Nationalstaaten so miteinander zu verflechten, dass keiner mehr irgendein nationales Interesse durchsetzen kann gegen andere, außer so, dass er sich selbst schadet. Erzwungene Solidarität hat es Jean Monnet genannt, ja, weil die Erfahrung war ja, dass die Friedensverträge, die den Kriegen vorangegangen sind, das Papier nicht wert waren, auf denen sie verbrieft und besiegelt waren. Wir haben eine nachnationale Entwicklung begonnen und haben jetzt einen Punkt erreicht, wo das einerseits schon relativ weit vorangeschritten ist, aber gleichzeitig es an den Widerstand wieder der Nationalstaaten stößt, an Renationalisierungstendenzen, an die immer stärkere Verteidigung nationaler Interessen, nationaler Ausnahmen, nationaler Sonderwünsche, Beispiel England, ja, aber auch Deutschland und so weiter. Und alle Krisensymptome, die wir haben, sind einfach, also alle Krisen, die wir haben, sind nur Symptome dieses Widerspruchs. Und das kann man jedem einzelnen Beispiel zeigen. Das kann man der Finanzkrise zeigen, die ein Widerspruch ist zwischen nachnationaler Entwicklung und Renationalisierung, sprich zum Beispiel Euro, erste transnationale Währung. Gleichzeitig haben nationale Interessen dazu geführt, dass der Euro als erste transnationale Währung nicht begleitet wurde mit den entsprechenden politischen Instrumentarien, die notwendig sind. notwendig sind, um so eine Währung zu managen. Das sieht man an der Verfassung. Ja. Natürlich versickert die nationale Demokratie in dem Ausmaß, wo Souveränitätsrechte von jedem Land an eine supranationale Institution abgegeben werden. Aber gleichzeitig gibt man den supranationalen Institutionen nicht alle Rechte. Ja. Das nationale Parlament wird schwächer. Das Europaparlament hat noch immer nicht alle parlamentarischen Rechte und so weiter und so weiter. Also die Krise ist immer wieder auf einen Grundwiderspruch nach nationaler Entwicklung, Renationalisierung zurückzuführen. Und deswegen sind die Menschen ja auch so erbost, weil es bei keinem Problem einen wirklichen, vernünftigen, gemeinsamen Ausweg gibt. Wenn Griechenland eine Finanzkrise hat, dann ist es eine Folge einer Fehlentscheidung der Gemeinschaft bei der Euro-Einführung. Dann wird das Problem renationalisiert. Die Nation Griechenland wird zu einer nationalen Kraftanstrengung in Form von nationaler Austerity-Politik gezwungen. So kann man das nicht lösen. Die Menschen gehen zu Recht dagegen auf die Straße. Und wie vorhin schon gesagt wurde, es gibt keine Möglichkeit, das auch demokratisch zu lösen, nämlich zum Beispiel durch sein Wahlverhalten. Ja? Und das ist die ganze Situation. Und die Lösung kann nur sein, ja, die Renationalisierungstendenzen einfach zu brechen. Und die Verteidigung sogenannter nationalen Interessen ist sowieso nur Betrug und im Sinne von nationalen politischen und wirtschaftlichen Eliten und nie im Interesse der Mehrheit der Populationen.
Frau Gepetri, sind wir in einer nachnationalen Phase?
Ich finde die Analyse von Herrn Menasse außerordentlich gut. Ich glaube tatsächlich, dass der Konflikt, den er beschreibt, durchaus so zutreffen könnte. Allein mit der Folgerung oder Schlussfolgerung daraus bin ich überhaupt nicht einverstanden, weil meiner Meinung nach das Negieren, er sagt es, Herr Menasse, Sie sagen, das Problem ist, dass wir in eine postnationale Phase gekommen sind. Wie sind wir da hingekommen, muss ich fragen. Und haben die Menschen das mitentschieden, dass wir in eine postnationale Phase eintreten wollen? Es ist vollkommen richtig, dass die Lehren aus der schlimmen Zeit vor 1945 gezogen werden mussten. Aber ich glaube, der Grund, warum wir jetzt die Menschen verlieren an diesem Punkt, eines Höhepunkts oder eines von vielen Höhepunkten der Krise ist, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie in vielen Punkten nicht gefragt wurden. Und ich denke, gerade wenn wir uns mit den Vereinigten Staaten von Amerika vergleichen, meine Vorrednerin hat das schon sehr gut getan, da sehen wir, dass wir durchaus unterschiedliche Entwicklungen haben aufgrund von einer viel längeren Geschichte in Europa. Das heißt, eine derartige, relativ zügig durchgezogene Entwicklung zu einer Staatenunion halte ich in Europa überhaupt nicht für richtig. Und die Menschen zeigen ja auch, dass sie damit nicht einverstanden sind. Das heißt, wenn wir in eine postnationale Phase eintreten wollen, dann müssen wir die Menschen mitnehmen. Und dann können wir jetzt nicht sagen, wir müssen möglichst schnell die nationalen Einflüsse zurückdrängen. Das ist ja wieder nicht demokratisch. Und dann werden wir die Menschen wieder nicht mitnehmen. Und das wird mehr Widerspruch noch hervorrufen, als wir jetzt schon haben.
Na, das Problem ist, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, das Problem ist, dass es ja auch nie erklärt oder als Bild vermittelt wurde, worauf das ganze Projekt hinausläuft. Beziehungsweise anders gesagt, die Gründergeneration hatte eine Vorstellung, ja, und die ist aber vergessen oder verschüttet worden. Wir bräuchten eigentlich eine Archäologie der europäischen Idee. Aber das Problem ist ja noch ein anderes. Wenn wir die Diskussion verfolgen, die Europadiskussion, dann haben wir immer diese zwei unproduktiven Gegensätze, diese zwei Seiten, die nie kommunizieren können. Die einen haben immer noch den Glauben, dass der Nationalstaat sozusagen sowohl was demokratische Partizipation als auch dann auch wirkliche Lösung von anstehenden Problemen betrifft, viel funktionabler ist und das alles viel besser kann als die Europäische Union, die aufgrund der Krisensymptome sichtlich nicht zu funktionieren scheint. Das sind die einen, die sagen, wir wollen zurück, die volle Souveränität unseres Nationalstaats, raus aus dem Euro, am liebsten raus aus der Europäischen Union, diese neuen Parteien und so weiter. Gut. Und auf der anderen Seite sind die Europapolitiker, die sagen, wir brauchen mehr Europa und können nicht erklären, was das sein soll, mehr Europa. Was heißt mehr Integration? Und weil sie das nicht erklären können, ist die Diskussion unproduktiv. Und dann sagen sie, aber wenn ich ganz kurz noch zu den Vereinigten Staaten von Europa, dann sagen sie nämlich immer, naja, irgendwie läuft es auf Vereinigte Staaten von Europa hinaus. Und die Wahrheit ist, dass das nicht stimmt und dass das nie die Absicht war und dass das nie das Ziel, das formulierte Ziel war. Die Vereinigten Staaten sind das von Amerika, sind das alte europäische Projekt. Was haben die gemacht? Europäische Einwanderer haben mit Gewalt Territorium genommen, in einem blutigen Bürgerkrieg das geeint und dann eine Nation gebildet. Die Europäische Union ist in jedem Punkt das Gegenteil. Beitritt durch freiwillig, Einigung durch Verträge und dann also die Herstellung eines nachnationalen Kontinents, des ersten Kontinents ohne Nationalstaaten. Also Vereinigte Staaten von Europa ist vollkommen falsch, war nie die Absicht. Nur man muss das erklären und diskutieren und dann wird man sehen, wie faszinierend dieses Narrativ ist, wie faszinierend dieses Modell ist und wie sehr Europa hier historische Avantgarde sein könnte. Und ich glaube, dann würden die Menschen mitgehen.
Gisela Stuart? Ich verzweifle fast hier am Ende, mir das anzuhören. Darf ich mal ein bisschen politische Archäologie unternehmen? Demokratie ist der Raum, in dem die Wähler ihren Willen ausdrücken. Ja. Und der Staat, ob er jetzt national oder übernational ist, hat selber kein Geld. Das Verhältnis zwischen mir und meinen Wählern ist, dass wenn ich zur Wahl gehe, ich sage, so viel Geld nehme ich von euch, das heißt Steuern, und das werden wir ausgeben und das sind meine Prioritäten. Dieses ganze europäische Projekt hat nie wahr den Wählern gesagt, was man hier eigentlich will. Und mein Erlebnis der Nachkriegszeiten ist, dass man so im Großen und Ganzen nach 1945 mit Ausnahme der Länder hinter dem eisernen Vorhang und in Jugoslawien die Einheiten der Identifizierung eigentlich so im Großen und Ganzen funktionierten. Herr Menassi, Sie sprechen davon, dass man was brechen muss oder zurückerobern, als ob die Wähler zu dumm wären, um zu verstehen, was die Politiker machen. Sie haben gesagt, wir haben den Leuten das nicht genügend erklärt. Die haben das nicht mehr verstanden.
Die europäischen politischen Eliten vermitteln das nicht mehr, worauf es eigentlich hinausläuft. Das ist meine Kritik an den Europapolitikern.
Ja, darf ich jetzt nochmal zurückkommen, was die allgemeine Natur der Demokratie ist? Warum ist es, dass wenn man Volksbefragungen hat, ob das jetzt in Irland war, ob das jetzt in Frankreich war oder ob das in den Niederlanden war, dann sagten die Leute nein, die Politiker fanden aber Wege, trotzdem ja zu sagen. In Schweden hatte man eine Volksbefragung gegen den Euro, obwohl die ganzen politischen Eliten dafür waren. In Irland fragt man sie noch ein zweites Mal. Die Logik dieses supranationalen europäischen Projektes, das Ihrer Meinung nach diese Widersprüche überkommt, es besteht darauf, dass man die Leute nicht mitnimmt, weil man sagt, ihr versteht das nicht mehr. Und Demokratie in unserem Sinn des 19. und 20. Jahrhunderts, dass also der Wille des Wählers ausschlaggebend ist, nicht der Wille der politischen Eliten, sagen wir das jetzt, das funktioniert nicht mehr?
Wir brauchen ein anderes Demokratiemodell. Ich darf Sie daran erinnern, dass es in der Geschichte der Menschheit sehr viele und sehr verschiedene und sehr unterschiedliche Demokratiemodelle gegeben hat, die den jeweiligen ökonomischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen entsprochen haben. Und mit dem Untergang von bestimmten Voraussetzungen ist das entsprechende Demokratiemodell mit untergegangen. Darum haben wir auch keine antike griechische Demokratie mehr, weil die Sklavenhaltergesellschaft untergegangen ist. Und so schön die antike griechische Demokratie auch war. Keiner will sie zurück, weil wir die Sklavenhaltergesellschaft nicht zurückhaben wollen. Und wir sind jetzt am Ende der nationalen Demokratie und wir müssen diskutieren, wie kann eine nachnationale, eine supranationale Demokratie ausschauen. Aber man kann nicht in diesem Prozess, der eindeutig über lange Jahrzehnte hinweg sinnvollerweise ein nachnationaler Prozess war, beginnen, die nationale Demokratie als das Um und Auf, als einzig denkbare Form von Demokratie zu verteidigen. Ich stelle mir eine subsidiäre Demokratie vor, der Menschen an ihrem Lebensort. Dazu brauche ich keine Nation, verstehen Sie mich? Und das entspricht dann auch dem historischen Entwicklungsstand, den wir heute erreicht haben. Wir müssen das diskutieren, wie sie ausschauen kann, aber wir können nicht alte Formen, alte Modelle von Demokratie verteidigen und sagen, nur dann kommen die Wähler mit oder so.
Herr Menasse, vielleicht darf ich mal einhaken. Ich störe mich so ein bisschen an dem Widerspruch, den Sie aufgebaut haben, an dem Gegensatz zwischen denen, die das Europa wollen und denen, die zurück zu Nationalstaaten wollen. Und da haben Sie so einen Seitenhieb auf neue Parteien gemacht. Ich halte das für eine Fehleinschätzung. Gerade wir als eine neue Partei in Deutschland sagen sehr wohl, dass wir Europa, so wie es sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, im Prinzip richtig finden, was die prinzipielle Richtung angeht, dass die Staaten untereinander gemeinsame Ziele definieren und diese Gemeinsamkeiten leben, in der, zum Beispiel auch in der Außenpolitik. Aber das ist für mich was grundsätzlich anderes, als zu sagen, wir wollen nur den Nationalstaat oder wir wollen nur Europa. Dazwischen gibt es viele Facetten. Und dass sie jetzt mal eben die Demokratie tot sagen und sagen, weil wir Europa brauchen und weil es die letzten 60 Jahre so gelaufen ist, deswegen brauchen wir ein neues Demokratiemodell. Entschuldigung, dann müssen sie schon die Bürger fragen, ob die das wollen. Und sie sagen ja mit ihrer Forderung nach subsidiärer Demokratie eigentlich genau das Gegenteil. Denn subsidiär heißt, die Menschen wirken damit, wo sie sind und Entscheidungen werden auf den Ebenen getroffen, wo sie nötig sind. Ja, natürlich kann das regional sein, aber sie können doch nicht einfach die Stufe des Nationalstaats übergehen. Und wenn ich an 89 erinnern darf, vielleicht gerade jetzt, weil Deutschland an der Stelle ja einen großen Umbruch mitgemacht hat, die Deutschen aus dem Osten hatten das Gefühl, endlich nach der Wiedervereinigung oder mit der Wiedervereinigung in Deutschland anzukommen. Die durften nämlich 40 Jahre lang gar nicht sagen, dass sie in Deutschland leben. Das Wort war politisch verpönt. Mit der Aussprache dieses Wortes war man schon ein Staatsfeind. Und jetzt sagen sie diesen Leuten 20 Jahre später, sie dürften schon gar nicht mehr sich als deutscher Bürger fühlen, sondern als europäischer Bürger. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Und ich habe in England gelebt 3 Jahre. Ich habe sehr gute Verbindungen nach Frankreich. Wenn ich dort unsere Freunde, unsere Familie frage, wie sie das sehen, dann sehe ich, dass sie alle in ihrer nationalen Kultur verwurzelt sind. Natürlich primär immer in der regionalen, in der sächsischen, in der bretonischen, in der südenglischen. Ja, aber keiner unserer Identität. Europäischen Partner, Herr Menasse, käme auf die Idee, seine Nationalität hinter eine europäische zu stellen. Das halte ich aus Sicht der Bürger für eine fundamentale Fehleinschätzung.
Herr Janne. Die wahre Identität ist doch die regionale. Und
nein,
die nationale,
regional reicht nicht.
Die nationale Identität ist der Betrug, dem zufolge eine Arbeiterin dieselben Interessen hat wie die Gattin des Konzernchefs, nur weil sie derselben Nation angehört.
Das ist merkwürdig.
Das Ergebnis war historisch, dass Arbeiter verschiedener Nationen aufeinander geschossen haben, statt ihre gemeinsamen Interessen zu erkennen.
Darf ich nochmal Herrn Janning bitten?
Ja. Ich bin vielleicht schon ganz unruhig hier. Sehr interessante Position. Herr Menasse hat einen Punkt, aber er zieht ihn so weit, dass er diesen Widerspruch förmlich herausfordert. Ich will versuchen, mal so die mittlere Ebene zu vermessen. Zum einen, wir müssen uns daran erinnern, dass die Nation in der Tat eine Erfindung des späten 18. und des 19. Jahrhunderts ist. Hier früher als anderswo, in Großbritannien älter, in Frankreich älter als anderswo. Es ist eine außerordentlich starke Idee. Und eine Idee, die am Ende auch mit der Arbeiterin und der Fabrikantengattin zu tun hat, nämlich die Idee, nicht nur über einen demokratischen Prozess die Interessengegensätze zu vermitteln, sondern gleichzeitig auch an das Gemeinschaftsgefühl der Menschen zu appellieren. Diese Kopplung zwischen Demokratie und Nation, also dem demokratischen Nationalstaat, fehlt uns auf europäischer Ebene. Und sie fehlt uns auch deswegen, weil ein gutes Stück dieses Integrationsprozesses gar nicht den menassischen Weg bis zu Ende angestrebt hat, sondern gewissermaßen nur den halben Weg. Nämlich die erkennbar gewordenen Leistungsschwächen der Nationalstaaten zu überwinden, indem man diese funktional ergänzt. Durch Integration, durch Gemeinsamkeit, durch ein Stück auch supranationaler Gemeinsamkeit. Das heißt, Integration war eigentlich dazu da, den Nationalstaat zu retten. Das heißt, den Menschen die Vorstellung zu belassen, dass der Nationalstaat es ist, der ihnen Sicherheit und Wohlfahrt gewährleistet, während in Wirklichkeit ein Gutteil von Sicherheit und Wohlfahrt heute nicht mehr national gewährleistet werden kann, sondern nur noch gemeinsam europäisch gewährleistet werden kann. Diesen Schritt zwischen dem halben Weg auf der einen Seite und der Anerkenntnis, dass wir in Wirklichkeit schon viel mehr an Souveränität verloren haben, als wir glauben, auch viel mehr, als uns unsere Politik in den Mitgliedstaaten normalerweise mitteilt, das macht das Problem der europäischen Krise aus. Und wir haben große Schwierigkeiten zu erkennen, wie könnte man aus dieser Krise herauskommen. Menasse schlägt vor, zu sagen, dann lasst uns mal das Projekt an den Anfang stellen und sehen, was eigentlich die Zugbahn dieses Projektes war. Und den Schritt vollends tun. Andere dagegen sagen, nein, das schaffen wir nicht, das wollen die Menschen nicht. Also müssen wir gewissermaßen zurück. Wir müssen zurück auf einen Punkt, von dem aus noch alles gut war.
Und es aus muss meiner Sicht Optionen geben,
besteht diese Alternative heute nicht mehr. Auch Frau Petri, Sie sagen, die Ostdeutschen sind nach Deutschland gekommen. Das ist völlig richtig. Nur was Sie erkennen mussten in diesem Prozess nach Deutschland zurückzukommen gewissermaßen war, dass es dieses Deutschland schon gar nicht mehr gab. Es sah nur so aus.
Aber diese Emphase
Teil eines europäischen Verbundes, dessen Auswirkungen und Merkmale Sie allmählich erfahren. Und ich bin weit davon entfernt, den Lissabon-Vertrag zu preisen. Ich halte ihn auch für eine Nicht-Fortentwicklung der Europäischen Union. Ich teile die Frustration von Frau Stewart aus der Konventphase. Die Staaten haben aus ihrer Logik die Integration gewissermaßen für ihr Überleben, für ihre eigene Legitimation zu nutzen, den konsequenten Schritt zu einer Demokratisierung der Europäischen Union und auch zu einer Parlamentarisierung der Europäischen Union nicht getan. Das Europäische Parlament, das Frau Stewart ja auch von innen heraus kennt, versteht sich bis heute gewissermaßen als Repräsentantin der europäischen Idee, wo es eigentlich die Repräsentantin der Bürgerinnen und Bürger Europas sein sollte.
Das Problem beim Lissabon-Vertrag war, dass er die Macht des Europäischen Rates gestärkt hat. Die Macht der nationalen Staats- und Regierungschefs unter dem Vorwand, das Parlament zu stärken. Aber wenn man das Parlament stark haben will, dann kann man dem Parlament gleich alle parlamentarischen Rechte geben. Da kann man sich auch überlegen oder muss man auch diskutieren, wie kann so eine europäische Demokratie ausschauen. Das ist mit dem Lissabon-Vertrag verabsäumt worden, sondern ist der Einfluss der nationalen Staats- und Regierungschefs stärker gemacht worden. Der Rat hat einen eigenen Präsidenten bekommen, den Konkurrenz ist zum Präsidenten der Europäischen Kommission. Das Ganze war ein wirklicher Sündenfall, der das europäische Projekt zurückgeworfen hat. Zugleich ist auch diese Emphase der nationalen Wiedergeburt Deutschlands nach der Wiedervereinigung, hat auch das europäische Projekt zurückgeworfen. Was wäre dagegen zu sagen gewesen, dass man zum Beispiel, also die DDR, wenn es den Stalinismus abschüttelt als Staat, in die EU aufnimmt. Alles, was sie wollten, die gemeinsame Währung, Reisefreiheit, keine Grenzen, hätten sie auch bekommen, aber dieses ganze nationale Gedröns hätten wir uns erspart.
Brauchen wir eine neue europäische Streitkultur? Im Wortwechsel diskutiert Frau Gepetri von der Partei Alternative für Deutschland mit der britischen Labour-Abgeordneten Gisela Stuart, dem Politikwissenschaftler Josef Janning und dem österreichischen Schriftsteller Robert Menasse. Sie hören Deutschlandradio Kultur. Gisela Stuart, wir wollen noch mal vielleicht auf das britische Modell eingehen, denn die Briten sagen ja, wenn ich es richtig verstehe, ja, wir haben eine postnationale Phase. Wir wollen zum Beispiel auf dem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt zusammen Handel treiben und Wirtschaft machen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir unsere Probleme nicht auch im Konzert nationaler Lösungen bewältigen könnten. Selbst wenn da in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden sind und auch das Europäische Parlament nicht die Rechte hat, die es hat. Trotzdem, die Briten sagen ja doch, wir hätten ein Gegenmodell.
Und ich akzeptiere auch nicht diese Aussage, die Fehler, die gemacht worden sind, dass das wirklich alles Fehler waren. Die britischen Inseln, man spricht immer von Engländern, es sind ja nicht die Engländer, es sind die Schotten, die Iren und die Waliser. Es ist selber schon ein föderaler Staat, obwohl es sich selbst nicht so sieht. Und man weiß auch, dass man, wenn man manchmal ganz schwierige Probleme lösen muss und Änderungen hervorbringen muss, wie zum Beispiel jetzt mit Steuersparungen und all solchen Sachen, braucht man eine demokratische Legitimität, dass man Schmerzen im Volk verarbeitet. Und ich habe mir unsere Diskussion angehört und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt in Spanien wäre oder wenn ich ein 21-Jähriger in Griechenland wäre und ich habe 50% Arbeitslosigkeit und ich höre diese schöne theoretische Diskussion über das europäische Ideal, während meine Generation auf den Abfallhaufen geworfen wird und man sagt, im Namen des Euros und der europäischen Idee wird vielleicht die nächsten 15, 20 Jahre wirtschaftlich sich nicht viel abspielen in Europa, dann würde ich zu weinen anfangen. Die ganze europäische Idee und die ganze Legitimation einer politischen Elite ist doch, dass wir machen, was für die Bürger gut ist. Und im Augenblick glaube ich, dass wir in dieser ganzen Debatte über Europa, ob das jetzt Streitkultur oder was anderes ist, vergessen haben, dass eine ganze Generation von jungen Leuten arbeitslos sind. Und wenn wir das nicht konkret besprechen und was machen, dann haben wir doch überhaupt keine Legitimation.
Aber ist das nicht ja, das dann, Frau Stuart, die Gegenfrage, die man stellen muss? Was hat Europa eigentlich mit der Arbeitslosigkeit zu tun? Was hat Europa mit regionalen Problemen zu tun? Ist es nicht umgekehrt eher eine Krise der Kommunen, der Regionen, eine Krise des Föderalismus? Denn all die Probleme, über die wir reden, sind regional entstanden und nicht in Brüssel.
Nein. Wenn Sie vergleichen, was sich in Island abgespielt hat und in Irland, als man ganz schwierige Bankenkrisen hatten, oder jetzt mit Griechenland in Island, man konnte die eigene Währung abwerten, man hat diese Probleme, man fängt an, das zu lösen. Aber im Augenblick, weder Griechenland noch Spanien können in Bezug als Mitglied des Euros ihren eigenen Wechselkurs bestimmen. Und Deutschland ist nicht mehr fähig, dass die ständig jedes Jahr diese Mittel übertragen. Und ich glaube, die Krise ist auch in dieser Europäischen Union, in der Einheitswährung, hat das ihre Wurzeln. Und das wird das große Problem in der
das
nächsten
Zeit. Das Problem ist nicht die Einheitswährung.
Darf ich mal vielleicht kurz einhaken? Das, was mir gerade wirklich Angst gemacht hat, Herr Menasse, war, dass Sie über die Bürger Europas oder auch einzelne Bürger in einzelnen Regionen, Sie haben die Ostdeutschen rausgepickt, reden, als könne man über sie bestimmen. Also das ist für mich schon mal eine Grundaussage über eine demokratische Gesellschaft, die das Wort Demokratie eigentlich ad absurdum führt. Das funktioniert nicht. Und Frau Stuart sagt im Prinzip das Gleiche. Wenn wir ein Europa wollen, wobei ich gern zwischen Europa und EU unterscheiden möchte, weil das durchaus für mich nicht das Gleiche ist, dann müssen wir doch als allererstes fragen, für wen soll denn dieses Gebilde sein? Und wenn es nicht für die Bürger sein soll, dann ist das so, als brauchte die Regierung ihr Volk nicht mehr. Und dann müssen wir also von dem Bürger aus anfangen zu denken, also wieder subsidiär. Und dann kann nur das an Strukturen fürs Ganze gut sein, was am Ende für die Bürger in den Regionen gut ist. Und ich stimme Frau Stuart voll und ganz zu, dass wir bei all dem Reden über die Banken- und Staatskrise vergessen haben, dass es sich in Italien, in Griechenland und in anderen von der Krise betroffenen Staaten um eine Generation handelt, die wirklich weggeworfen wird. Und nicht nur die eine Generation. Aus der Erfahrung der deutschen Wiedervereinigung wissen wir, dass auch die Geburten normalerweise in solchen Krisen ganz stark zurückgehen, dass wir also damit rechnen können, dass es nicht nur eine Krise einer Generation, sondern mindestens zweier Generationen ist. Und darauf müssen wir schleunigst eine Antwort finden. Und da kann es nicht weiter heißen, wir müssen einfach fortgehen, weil im Prinzip die europäische Idee gut ist. Das bestreitet ja keiner, aber offensichtlich war das letzte Wegstück der mindestens letzten 10, 15 Jahre in puncto Währungspolitik der falsche Weg, eine Sackgasse. Und um da herauszukommen, werden wir einen Schritt zurückgehen müssen, um einen neuen Weg zu suchen.
Aber Frau Petri, eigentlich, Frau Petri, müssten Sie doch dann dem Euro dankbar sein. Denn der Euro hat doch die Wahrheit an den Tag gebracht. Er hat in Griechenland eine gesellschaftliche Diskussion ausgelöst. Er hat in Italien eine ausgelöst, in Portugal, in Spanien. Die Deutschen waren ein bisschen früher dran und nicht im Gleitzug der anderen. Das heißt, die Gesellschaften quer durch Europa machen sich darüber Gedanken, wie ihre Zukunft aussieht. Das ist hart, das ist brutal. Aber es ist in der Vergangenheit, in den Zeiten der Nach-Euro-Einführungsphase ja verdeckt worden. Aber jetzt kommt die Wahrheit an den Tag. Es tut vielleicht allen weh. Aber eigentlich diskutieren doch die Gesellschaften jetzt richtig. Und es war der Euro, der dieser dazu gezwungen hat.
Sie haben vielleicht nicht Unrecht, dass das Symptom Euro die Ursachen des prinzipiellen Problems hervorbringt. Und da gebe ich ja Herrn Menasse in der Analyse auch durchaus zum Teil recht. Aber trotzdem können wir jetzt nicht sagen, wunderbar, der Euro hat es uns jetzt gezeigt und jetzt machen wir mit dem Euro so weiter. Das heißt, wir müssen jetzt das dahinterliegende Problem lösen.
Wir können so nicht weitermachen. Aber richtig. Der Euro war nicht schuld an der Krise. Nicht der Euro, nicht der Integrationsschritt der gemeinsamen Währung. Sondern dass verschiedene nationale Interessen als Nationalstaaten verhindert haben, dass der Euro, die Gemeinschaftswährung, mit einer gemeinsamen Finanzpolitik, einer gemeinsamen Fiskal- und Wirtschaftspolitik begleitet wird. Die Engländer haben gesagt, wir machen beim Euro gar nicht mit, aber wir stimmen daher erst recht auch nicht zu, zum Beispiel einer Bankenaufsicht oder einer gemeinsamen Finanzpolitik, weil wir haben London City, da wollen wir souverän das behalten und die Deutschen haben das gut verstanden. weil der größte Player in London City ist die Deutsche Bank. Die wollten auch in Frankfurt nicht den langen Arm Brüssel spüren, die wollten das so wählen. Und so hat jeder Staat hat irgendwie Einwände gehabt, warum man den Euro mit dem begleitet, was notwendig ist an gemeinsamer Banken-, Finanz-, Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Und dann dadurch wurde der Euro zur ersten Währung seit der Kaugummuschel, die keine politischen Instrumentarien hat, um diese Währung zu managen und das Vertrauen in sie zu sichern. Und das ist der Grund für die Krise. Nicht der Euro, sondern dass er nicht begleitet wurde mit den notwendigen Maßnahmen. Und dass er nicht begleitet wurde, liegt an den nationalen Eigensinn bestimmter Länder, die ein Veto dagegen eingelegt haben.
Deswegen hätte man damals so ehrlich sein müssen, ihn nicht einzuführen, weil in der Tat ja schon damals den Fachleuten in dem Bereich klar war, dass es so nicht funktionieren kann.
Ja, aber Herr Menasse, wie wollen Sie das Problem lösen? Wenn wir heute sagen, die Briten haben das Problem, dass sie zu wenig Industrie haben und zu sehr auf die Dienstleistung und zu sehr auf die Finanzmärkte gesetzt haben, sollen wir aus Europa oder aus Brüssel heraus den Briten nun sagen, wie man es richtig macht? Oder müssen es die britischen Regionen, Schottland, Wales und England selbst wissen, was sie aus dieser Situation machen?
Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass jeder Teil Europa, jedes Land, jedes Mitgliedsland ökonomisch über dieselben Voraussetzungen und Strukturen verfügen muss wie jedes andere. Jedes Land muss Schwerindustrie haben, jedes Land muss einen Finanzmarkt haben, jedes Land. Das ist doch ein Unsinn. Das funktioniert ja nicht einmal innerhalb der Nationen. Also wenn zum Beispiel in Österreich, ja, da haben wir Schwerindustrie, da haben wir chemische Industrie in Oberösterreich und wir haben nur Fremdenverkehr in Salzburg. Und wenn es einmal den ganzen Sommer regnet und im Winter kein Schnee ist, ist Salzburg verschuldet. Kein Mensch kommt auf die Idee, wir müssen jetzt auch Schwerindustrien oder chemische Industrie in Salzburg aufbauen. Das ist ganz normal, dass es eine Transferunion ist und das kann man auf eine höhere Stufe stellen. Griechenland hat Fremdenverkehr und ein paar Oliven. Was ist dagegen zu sagen? Es muss nicht jedes Land alles haben. Aber was notwendig ist, sind vernünftige, gemeinsame Rahmenbedingungen und gemeinsame politische Instrumentarien, die für alle gelten, die das Management einer gemeinsamen Währung ermöglichen. Und England hat eine traurige Geschichte des nationalen Eigensinns. Die machen bei Schengen nicht mit, die machen beim Euro nicht mit, die machen bei gemeinsamer Fiskalpolitik oder gemeinsamer Finanzpolitik nicht mit. Vorne auf der falschen Straßenseite, sind Mitglied in einem anderen Club, ja, im Commonwealth. Ich habe in Brüssel gesehen, was es bedeutet, wenn die Europäische Union einen Vertrag mit nicht-europäischen Ländern macht. Wissen Sie, wie das ausschaut? Der Vertrag hat in der Regel zum Beispiel Bananen aus Paraguay. Da gibt es einen eigenen Vertrag. Ja. Der hat 3 Seiten. Dann gibt es eine Side Letter, die hat 20 Seiten. Und diese Side Letter sind nur die Ausnahmen, die Großbritannien für sich beansprucht. Ich finde das skandalös. Und die Arbeitslosen in Spanien, die Arbeitslosen in Griechenland heute, sind Opfer des nationalen Eigensinns von bestimmten Mitgliedern des Europäischen Rats. Und das kann man erklären und das kann man diskutieren und dann kann man diskutieren, wie man das demokratisch löst. Und eine demokratische Legitimation aller Lösungen, aller Krisen in Europa heute wird dazu führen, dass nicht mehr der Deutsche Bundestag über das Schicksal von Griechenland entscheidet, sondern eine gemeinsame europäische Politik für gemeinsamen sozialen Frieden und gemeinsame vernünftige Rahmenbedingungen auf der Basis der Menschenrechte auf diesem Kontinent.
Aber Herr Menasse, damit es so weit kommen kann, wie Sie beschreiben, müssen Sie die Menschen fragen, ob sie das wollen. Und wenn die Menschen in den europäischen Mitgliedstaaten entscheiden, dass sie diese Art von Integration, lassen Sie mich bitte auch kurz ausreden, ja, ich habe Sie auch ausreden lassen, ja, dann kein Problem, dann wenn die Menschen das in der Form nicht wollen, und Frau Stewart hat schon sehr gut beschrieben, dass es ja diverse Entscheidungsprozesse gab, wo Bürger Europas in ihren jeweiligen Nationalstaaten sehr deutlich gemacht haben, dass sie etwas nicht wollen, dann müssen das die Politiker akzeptieren. Es ist nicht so, dass die Politiker für sich eine Daseinsberechtigung haben. Nein, bin noch nicht ganz fertig. Sondern der Bürgerwille muss respektiert und akzeptiert werden. Und ein Wort möchte ich noch sagen, weil Sie den nationalen Eigensinn immer beschreiben. Ich bitte doch nicht zu vergessen, dass das Ganze als amerikanische Immobilienkrise begonnen hat und dass wir 2008, 2009 in unseren Diskussionen in Bezug auf die Krisenursachen schon mal wesentlich weiter waren als heute. Da ging es nämlich darum, dass wir insgesamt diskutiert haben, ob das Gesellschaftsmodell der Kapitalismus in der Form noch funktionieren kann, ob ewiges Wachstum möglich ist und. Ja. Und da haben wir auch darüber geredet, inwieweit die Banken die Politik beherrschen. Jetzt reden wir nur noch über eine Staatsschuldenkrise und darüber, dass Griechenland und Irland dort nationalen Eigensinn bezahlen müssen. In Wirklichkeit bezahlen sie Bankschulden. Schulden, die die einfachen Bürger in diesen Ländern gar nicht aufgehäuft haben, zumindest nicht in der Mehrheit. Also ich bin ganz strikt dagegen, es auf nationalen Eigensinn zu reduzieren. Das ist einfach nicht wahr.
Der nationale Eigensinn, entschuldigen Sie, ich möchte das einmal ausräumen, dass ich stehe da plötzlich da als Antidemokrat, der die Bürger nicht fragt. Ich komme aus einer Familie, ja, die ihre Erfahrung damit gemacht hat, leidvoll, was es bedeutet, zu akzeptieren, wenn die Mehrheit der Menschen Hitler will. Ja? Also das haben wir erlebt. Und nach diesen komischen Vorstellungen von Bürgerwünschen oder Wählern, da war Nazi-Deutschland eine vorbildliche Basisdemokratie. Die Mehrheit wollte das.
Herr Janning, steht es um die Demokratie in Europa wirklich so schlecht? Der Bundestag und generell die nationalen Parlamente haben sich ja Rechte in Brüssel erkämpft und legen auch ihre nationalen Regierungen mit ihrer Stimme in Brüssel ein wenig an die Kandare. Das ist doch ein ziemlich aktives Geschäft der nationalen parlamentarischen Beratung geworden.
Es ist eine Hilfskonstruktion. Sie haben sich ja nicht wirklich in Brüssel Rechte erkämpft, sondern Sie haben in der Regel in den Ratifikationsverfahren sich Rechte gegenüber ihren Regierungen erkämpft, die ja in Brüssel gemeinsam entscheiden, dann zurückkommen und sagen, so, das ist jetzt der Kompromiss, den haben wir so mühsam ausgehandelt, den macht ihr bitte nicht wieder auf, sondern stimmt zu. Und da haben die nationalen Parlamente den Fuß erfolgreich in die Tür bekommen. Sie sind heute wesentlich intensiver daran beteiligt, was in Brüssel verhandelt wird als vorher. Das ersetzt aber nicht, dass sie auf der Ebene der Entscheidung selbst eine demokratische Kontrolle brauchen. Das heißt, jede Ebene politischer Entscheidungen braucht auf gleicher Augenhöhe eine parlamentarische Kontrolle und auch die entsprechenden Verfahren, was etwa die Öffentlichkeit von Beratung angeht. Das hat die EU bis heute nicht wirklich hingekriegt. Ich glaube, das ist der Punkt, worum es dabei geht. Wir sind im Moment in einer Debatte, in der viele Menschen Schwierigkeiten haben zu sehen, was steht überhaupt zur Entscheidung. Wer entscheidet darin über was? Was löst welche Probleme aus? Und ich glaube, wenn wir nach einer neuen Streitkultur suchen, dann sollte eine der herausragenden Leistungen dieser Streitkultur sein, einmal die Verhältnisse auseinanderzudröseln, klarzustellen und auch in der Öffentlichkeit mehr Durchblick zu verschaffen über das, worum es eigentlich geht. Und da sind wir dann eben wieder bei Krisenursachen, bei dem, was geschieht und nicht geschieht. Ich würde mir wünschen, letztes Wort dazu, ich würde mir wünschen, dass es eine Bürgerbewegung in Europa gäbe, die sagt, was wir von unseren Regierungen und der europäischen Ebene erwarten, sind drei Dinge. Wir wollen eine längerfristige Orientierung der Politik und nicht dieses kurzfristige Gestoche. Wir wollen zum Zweiten gute Regeln und Gesetze, fair, wirksam und durchgesetzt. Und wir wollen zum Dritten eine effiziente Verwaltung. Und wenn Sie dieses haben, und zwar unabhängig davon, wie viele Sonnenstunden in Ihrem Land nun zu verzeichnen sind, wenn Sie dieses haben und dieses bekommen, von Nationalstaaten und europäischer Ebene gemeinsam, dann können Sie sehr viel besser leben. Und ich glaube, das ist der Punkt, um den es gehen muss und nicht die Rückabwicklung der Europäischen Union.
Herr Janning hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Und ich würde nur einen vierten Punkt dazu fügen und sagen, die Bürger müssen auch wissen, wer für was verantwortlich ist.
Ja,
denn was sich abgespielt hat, und das hat nichts dazu mit welchem Land es ist. Ich weiß noch, dass einer von meinen Kollegen, der sagte mal damals, als da nur 15 Mitglieder waren in der Europäischen Union, dass das Europäische Parlament, das sollte eigentlich 15 Ausgänge haben, dass jedes Mal nach einer Entscheidung jeder Nationalvertreter dann seine eigene Pressekonferenz abgeben könnte, weil wenn was Gutes passiert ist, dann nehmen die Nationalregierungen das immer, das haben wir wir geschafft und wenn was Unangenehmes passiert, dann geben wir immer Europa die Schuld. Und der Wähler weiß im Ende dann überhaupt nicht mehr, wer für welche Entscheidung verantwortlich ist.
Ja, das ist richtig.
Und diese Balance zu treffen zwischen dem, was Herr Menassi ganz richtig sagte, dass der Volkswille nicht immer recht hat, dass man da bestimmte Grenzen braucht. Und die Grenzen ist ja, Verantwortungen für Entscheidungen zu nehmen. Und ich glaube, das ist das tiefste europäische Problem im Augenblick, dass keiner mehr bereit ist, für irgendwas wirklich verantwortlich zu sein und dann auch die Konsequenzen trägt. Und auf nationaler Ebene sind die Konsequenzen ja immer ganz klar. Ich werde das nächste Mal nicht mehr gewählt. Aber man hat eine europäische Elite, die ständig auf der Oberfläche ist. Das ist wie so ein bisschen Öl, das auf dem Wasser liegt. Dass sich, was immer sich auch abspielt im Rest der Welt, die sind immer da. Und das spürt der Bürger irgendwie, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Und das müssen wir ganz genau ansprechen.
Aber muss man dem Bürger nicht auch vor Augen führen, dass wenn er sagt, ich möchte doch gerne, dass geschieht, was ich entscheide, dass eigentlich die Summen der Interessen, die da in Brüssel anlanden und in riesigen Konvoluten von Empfehlungen Ausdruck finden, eigentlich gebürgerte Bürgerinteressen sind. Wir wollen alle irgendetwas vom Gesetzgeber erreichen. Das gibt riesige Regelungen, riesige Lobbyistenaktivitäten. Und hinterher stellen wir uns hin und sagen, wir sind es nicht gewesen. Wir die Bauern sind es nicht gewesen. Wir, die Gewerbetreibenden, sind es nicht gewesen. Und wir, die Verbraucher, sind es auch nicht gewesen, die diese ganzen Bestimmungen haben wollten. Ist das nicht ein Trugschluss zu behaupten, der Bürger wolle alles bestimmen, zu allem Ja und Amen sagen?
Nein, aber der Bürger will das verstehen. Für jeden Politiker ist es ja das tägliche Problem, dass wir zu unserem Wähler sagen, obwohl in diesem bestimmten Augenblick ich dir nicht recht gegeben habe, ich habe nicht gemacht, was du wolltest. Ich habe eine andere Entscheidung getroffen und das war der Grund, weil mehrere Interessen oder die Konsequenzen oder dieses Erklären, warum man gewisse Kompromisse geschlossen hat und warum man bestimmte Entscheidungen getroffen hat, das passiert ganz einfach nie auf europäischer Ebene.
Frau Petri?
Ich würde gerne noch einen fünften Punkt zu der Aufzählung dazu zählen, der für mich ganz entscheidend ist. Ich stimme den ersten vielen zu. Ich denke auch nicht, dass jede Entscheidung vom Bürger getroffen werden kann, aber es macht einen Unterschied, ob wir sagen, der Bürger kann es prinzipiell nicht entscheiden oder der Bürger kann alles entscheiden. Auch da muss ein politischer Kompromiss gefunden werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Wir müssen aber auch aushalten, dass wir Unterschiede in Europa haben. Das ist auch schon angeklungen. Das heißt, wenn wir gegenüber dem Bürger transparent machen, wenn der Bürger entscheiden soll, wo es hingeht oder die europäischen Staaten gemeinsam aus der Vielzahl der Interessen, dann muss als Option, als Alternative immer bestehen, dass sich Staaten für ihren eigenen Weg entscheiden und dass es auch in Europa völlig in Ordnung ist. Ich denke, ich wehre mich ganz entschieden gegen eine Art von Zwangsintegration, so wie die Griechen jetzt gar keine Wahl haben zu entscheiden, wie sie es anders machen können. Und ich denke, Europa hat dann eine Zukunft, wenn wir die Kunst lernen zu beherrschen, unsere Gemeinsamkeiten zu bündeln und trotzdem auch noch Unterschiede zuzulassen.
Aber wir gehen ja auch immer davon aus, Herr Janning, dass die Nationalstaaten die richtigen, sagen wir mal, Grenzen bilden. Wenn ich daran denke, die Bayern haben doch mit den Oberitalienern mehr gemeinsam als viele andere mit dem Mezzogiorno. Das heißt, es ist ja auch manchmal ein landsmannschaftliches Problem, dass wir Schwierigkeiten haben und uns nicht verstehen. Und es ist nicht nur ein nationales Problem.
Das ist richtig. Deswegen glaube ich ja auch, dass es uns nicht weiterführt, wenn wir versuchen, unterschiedliche Ebenen von Identität oder von Gemeinschaftsbezügen gegeneinander in Stellung zu bringen. Ja, wir würden es wahrscheinlich nicht aushalten, wenn wir ständig entscheiden müssten, sind wir nun Deutsche oder Bayern oder Sachsen. Wir müssen das nicht entscheiden, weil wir beides sind. Und ich glaube, so muss es auch mit der europäischen Ebene sein. Wir sollten zu unserem eigenen Nutzen erkennen, dass wir in der Art und Weise, wie wir heute leben, sehr viel stärker aufeinander angewiesen sind, als wir uns das häufig eingestehen möchten. Und dass wir, wenn wir diese Gemeinsamkeit noch stärker zum Tragen bringen würden, was ich jetzt nicht primär als sozusagen platte Vergemeinschaftung von allem und jedem verstehen möchte, wenn wir noch mehr von dieser Gemeinsamkeit zum Tragen bringen möchten, bedeutet das auch, wir müssen mehr miteinander tun und mehr miteinander teilen. So sehe ich etwa in der Politik der Euro-Krise eine Lücke darin, dass die Mitgliedstaaten untereinander sich in dem, was Brüssel nicht kann, nämlich in der Planung und Umsetzung ihrer Reformen nicht stärker helfen, nicht stärker aufeinander zugehen. Ja, wir haben viele Beispiele guter Reformpolitik in der Europäischen Union. Und Deutschland liegt da nicht an der Spitze, ist nicht schlecht, aber liegt nicht an der Spitze, von denen wir sehr viel stärker lernen könnten, wenn es uns darum ginge, dass wir in allen Ecken der Europäischen Union Gemeinwesen haben wollen, in denen es sich lohnt zu leben.
Frau Stuart, es bietet sich ja ein Thema an, das Empathie auslösen könnte europaweit, das ist die Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben bereits darüber gesprochen.
Aber die Lösung dieser Arbeitslosigkeit, die liegt ja nicht auf europäischer Ebene. Denn in den verschiedensten Ländern sind die Gründe verschieden. Aber ich gehe wieder darauf zurück. Ich bin ganz davon überzeugt, dass diese Einheitswährung und die Unfähigkeit, die Währung abzuwerten, in Ländern wie Griechenland und Spanien ein unwahrscheinlich großes Problem ist. Wenn man sich anschaut, was hat Griechenland? Man sagte früher, die haben Sand und die haben Oliven und die haben Tourismus. So hat die Türkei. Wenn die Türkei nur der halbe Preis ist, dann gehen die Leute natürlich in die Türkei und nicht nach Griechenland. Und wir fingen diese Diskussion an mit ein bisschen Geschichte und ich möchte darauf zurückgehen, auf ein bisschen Geschichte. Die Einheitswährung wurde ja schon Anfang der 70er Jahre debattiert und mit Ländern, wo ich der Meinung war, dass das funktionieren hätte können. Jetzt ist es aber, ich glaube, ganz einfach zu groß. Zu viele Länder sind dabei und die Spannungen, die sich hier entwickeln, werden sich in den nächsten Jahren mehr zeigen und irgendwas wird brechen. Aber es werden nicht die Politiker, die den Preis dafür zahlen, es werden die jungen Leute, die keinen Arbeitsplatz haben, die werden den Preis dafür bezahlen und ich finde das tragisch.
Nein, ich glaube, dass die Krise den Druck ausübt, endlich das nachzuholen, was notwendig gewesen wäre von Anfang an. Vor 3 Jahren war undenkbar gemeinsame Bankenaufsicht, jetzt bekommen wir sie. Ja? Es wird auch zu einer Fiskalunion früher oder später kommen, es wird zu Eurobonds kommen, alles wird dazu beitragen, den Euro und auch die Sinnhaftigkeit der gemeinsamen Währung abzusichern. Und ich möchte nur eines noch zu dem vorhin Gesagten anmerken. Dass jede Nation die Möglichkeit haben soll, immer wieder dann doch sich zu überlegen, ob sie nicht etwas alleine anders oder besser kann. Ja? Ich kann mir kein nationales Interesse vorstellen, mir ist keines bekannt, wo die Mehrheit einer Nation sagt, das ist unser Interesse und keine Population in einer anderen Nation hat auch dieses Interesse. Alle vernünftigen menschlichen Interessen, ja, haben alle in Europa, alle Menschen, die hier leben, gemeinsam. Ja? Es gibt kein exklusives nationales Interesse. Und ich glaube, davon sollten wir ausgehen, wenn wir versuchen, also als verantwortungsvolle Politiker, von denen muss man das fordern, dass sie sagen, das so stellen wir uns das vor, da wollen wir hinaus oder wir wollen darauf hinaus. Das muss zur Wahl stehen. Aber es muss ein Bild von der Zukunft gezeichnet werden, das demokratisch dann abgestimmt werden kann und das aber davon ausgeht, dass es mehr und wesentlich gemeinsame Interessen gibt als nationale Interessen. Und einen sechsten Punkt würde ich noch zu dem Bürgervertrag, der mir sehr gut gefällt. Ich glaube, auf den können wir uns alle einigen. Einen sechsten Punkt möchte ich noch hinzufügen, ganz kurz. Die EU muss instande gesetzt werden, selbst eigenständig Steuern zu generieren. Eine Finanztransaktion Steuer. Ja, wäre zum Beispiel ein vernünftiger erster Schritt, hat die EU ein eigenes Budget, kann dann auch eigene Sozial- und Wirtschaftspolitik machen und finanzieren und dann würden die Bürger auch merken, was sie bekommen.
Europa in der Krise. Im Wortwechsel fragten wir, ob wir eine neue Streitkultur brauchen und wir haben sie ja geübt. Meine Gesprächspartner waren Frauke Petri aus dem Vorstand der Partei Alternative für Deutschland, Gisela Stuart, Abgeordnete der Labour Party im britischen Parlament, sowie der Politikwissenschaftler Josef Janning und der österreichische Schriftsteller Robert Menasse. Am Mikrofon verabschiedet sich Ernst Romanay von Ihnen. Guten Abend.